SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Alle kennen Fridays for Future. Nicht ganz so viele kennen die jungen demokratischen Stimmen aus der Region. Eine dieser Stimmen aus Stuttgart bzw. Berlin inzwischen ist Simon Marian Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen, Simon.
Hallo.
Simon, du bist 22 Jahre alt, demokratische Stimme der Jugend, so heißt der Verein, den du in Stuttgart gegründet hast. Warum hast du den gegründet? Was war dir da wichtig?
Vor 2 Jahren war es noch so, dass irgendwie keiner auf die Jugend geguckt hat. Also, dass niemand sich interessiert hat dafür, was die Jugend möchte und was die Perspektive der Jugend ist. Und mir war das so wichtig, Jugendlichen eine Anlaufstelle zu ermöglichen, wo sie ihre Stimme und ihre Wünsche für die Welt in die Gesellschaft tragen können. Und deswegen haben wir entschieden, eine NGO zu machen, wo Jugendliche kommen können und Kampagnen zu starten, durch die sie quasi ihre Message der Gesellschaft geben können. Und deswegen machen wir so künstlerische Performances, machen Musikprojekte, machen Theaterstücke, machen Musikvideos und versuchen durch diese ganzen Aktionen quasi die Gesellschaft zu sensibilisieren für die Perspektive und die Wünsche der jungen Generation.
Also jetzt hast du gerade gesagt, für die Jugendlichen, du gehörst aber schon auch noch dazu. Also du hast auch noch Sachen, die du äußern möchtest, die nicht gehört werden?
Ja, es ist ein bisschen, wie wir begreifen, Jugendlichsein eigentlich so bis 28. Es ist so wie so diese Kindheit von 0 bis 14 und dann so von 14 bis 28, diese 14 Jahre. Weil eben, und das ist auch eine Philosophie von uns irgendwie, in der Gesellschaft, wie nicht gesehen wird, dass eigentlich diese Jugendzeit enorm wertvoll ist, weil sie quasi sehr die Gesellschaft transformieren kann. Und mein Gefühl ist ganz oft, dass so die Jugendzeit übersprungen wird, dass man so direkt nach der Schule direkt ins Arbeitsleben, in die Ausbildung geht und dass dann aber ganz viel Entwicklungspotenzial, was irgendwie jeder Mensch hat, nicht ausgeschöpft wird, weil man sofort von einem, ja, wie soll man sagen, goldenen Käfig in den nächsten kommt, wo dann andere sagen, was man machen soll, wie in der Schule oder dann in der Ausbildung oder im Studium. Und deswegen wünschen wir uns eigentlich, dass dann Umdenken auch stattfindet in Richtung, dass ich stolz darauf sein kann, dass ich noch jugendlich bin und auch mir diese Rechte, ein bisschen naiv zu sein, ein bisschen mich auszuprobieren und auch auf die Schnauze zu fallen, einfach noch behalten kann.
Also schön, dass du heute in unseren goldenen Käfig gekommen bist, hier ins Studio des SWR. In SWR 2 Tandem sprechen wir heute darüber, mit welchen Ideen und Aktionen junge Menschen politisch mitreden, um so ihre Zukunft zu gestalten bzw. zu verteidigen. Und darüber sprechen wir mit Simon Marian Hoffmann, der in Stuttgart den Verein Demokratische Stimme der Jugend gegründet hat. Simon, wie ist denn eure Stimmung im Moment? Also habt ihr das Gefühl, dass das ein guter Moment ist für junge Stimmen? Werdet ihr gehört?
Voll.
Also du lachst.
Das ist gerade eigentlich, das Tor ist offen. Vor einem Jahr, als wir Lobbyismus gemacht haben im Bundestag, haben uns auch einige Bundestagsabgeordnete gesagt, dass jetzt eigentlich die Zeit dran ist für die Jugend, weil das Tor schließt sich. Wir haben einen demografischen Wandel. Bald wird die Jugend immer weniger gehört und hat auch immer weniger Mitspracherecht. Und deswegen müssen wir eigentlich jetzt als Jugendliche alles daran setzen, richtig, richtig Wirbel zu machen. Und es passiert. Also wir sehen es an Fridays for Future, an Artikel 13 oder dem Rezo-Video, dass momentan einfach die Jugend am Zug ist. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir Jugendliche da die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, wir sind nicht nur dagegen, sondern wir haben auch Ideen, wir haben Visionen, wir wollen mitreden und wir haben auch wirklich etwas, was wir anbieten können, dass ihr Erwachsenen uns ernst nehmen könnt, dass ihr mit uns reden könnt, dass wir uns beteiligt an der Politik und an der Gesellschaft, weil sonst kommen wir irgendwann mal nicht mehr in diesen Genuss, eine so wundervolle Erde zu haben. Und deswegen ist es wichtig, so Aufklärung zu betreiben für Jugendliche und für Erwachsene auch. Das ist das, was wir gerade versuchen.
Du hast es ja nicht nur alleine gemacht, in den Verein gegründet, da sind andere dabei. Wer hat denn da mitgemacht? Was sind das für Menschen?
Das waren meine Freunde oder sind meine Freunde, vor allem Jaron Götz, mit dem ich auch die Band Aktion Grenzgänger gegründet habe. Da ist es so, mit meiner Band quasi hat es angefangen und mit Peace for Syria und danach ging es dann in den Verein. Und dann sind immer mehr Jugendliche dazugekommen, Freunde von unterschiedlichen Festivals, die wir getroffen haben oder auf Workshops. Und die hatten einfach Lust, auch was zu starten. Das war schon so ein bisschen so diese, ich sag mal, vielleicht Vorwehen von dieser Fridays for Future Bewegung oder von dem, was jetzt gekommen ist, dass die Jugendlichen gemerkt haben, sie wollen was verändern in dieser Gesellschaft. Und dann haben wir versucht, ganz lange das aufzubauen und haben quasi immer mehr Veranstaltungen gemacht, immer mehr Workshops und Seminare gegeben, wo Jugendliche quasi merken konnten, okay, wir haben, wenn wir uns einsetzen, auch eine Selbstwirksamkeit. Also wir können wirklich was schaffen, wir können wirklich Menschen erreichen.
Also finde ich ganz spannend, auch dieses Wort Vorwehen, also natürlich lustvolle, schöne Vorwehen, ja, aber eben auch eine Vorbereitungszeit dafür, ja, wo das ja für manche so ein bisschen aus heiterem Himmel kommt, Fridays for Future. Wenn du über deine Mitstreiter sprichst, sind das alles Studierende oder sind die noch auf der Schule?
Das ist sehr spannend, weil wir haben ja angefangen damals mit der Kritik am Bildungssystem, mit dem Bildungsgang und haben dann quasi eine große Demo in Stuttgart gemacht, 2017, wo über 1000 Jugendliche auf die Straße gegangen sind, um zu sagen, ja, also, wir wollen selbstbestimmte Bildung.
Ja, man merkt, es sind ganz viele Themen, ganz viele Stränge, die bei dir zusammenkommen.
Sehr, und da war eben die Auseinandersetzung, auch die Kritik mit unserem Schulsystem, das uns quasi wirklich in einem goldenen Käfig hält. Und deswegen ist es heute so, dass manche auf der Schule sind, manche haben abgebrochen tatsächlich, manche sind irgendwie Studium, manche haben auch das Studium abgebrochen, und es sind gerade sehr viele da, die ihren eigenen Weg gehen. Also die gerade sehr mit den Seminaren und versuchen da gerade durch die Bewegungen sich sehr politisch einzusetzen. Und da passt irgendwie dieses klassische Modell, ich mache einen Beruf, passt irgendwie nicht mehr. Auch bei mir passt es nicht mehr. Und das ist auch was die neue Generation bringt und was vielleicht für ältere Generationen eher schwieriger ist. Hey, wie geht's denn euch mit Rente? Wie geht's denn euch mit, womit verdient ihr euer Geld? Aber es funktioniert, weil da eine Gemeinschaft ist, die das irgendwie...
Jetzt muss ich gleich nachfragen, du hast gesagt, bei dir hat es auch nicht gepasst. Du hast angefangen zu studieren, Germanistik in Stuttgart. Wie sieht es jetzt aus?
Jetzt momentan habe ich abgebrochen, genau, und baue meinen eigenen Studiengang auf. Das ist das, was wir gerade aus diesem Bildungsgang entstanden ist, dass wir gesagt haben, wir wollen einen eigenen Studiengang initiieren mit Professoren, wo wir aber entscheiden, was wir lernen. Das heißt, das Zepter liegt bei uns, so wie es früher war. Ja, die ersten Universitäten waren nur so. Die ersten, die haben die Studenten gesagt, das wollen wir lernen und das nicht.
Also über die Uni, den Studiengang, den du gründen wirst, sprechen wir noch später. Bleiben wir noch so ein bisschen bei euch, bei dem Verein Demokratische Stimme der Jugend. Ihr habt Kampagnen, eine Kampagne, die heißt Aufstand der Jugend, seit letztem Herbst mit verschiedenen Aktionen. Die letzte Aktion hat Mitte Juni, am 15. Juni stattgefunden. Was habt ihr denn da gemacht?
Da haben wir auf dem Marienplatz in Stuttgart 10.000 schwarze Karten ausgelegt, als Symbol dafür, dass die schwarzen Karten, das sind blinde Flecken, die niemand sehen möchte. Aber indem wir die schwarze Karte aufheben, ist nichts Negatives, sondern wir werden uns dieser blinden Flecke bewusst, wie Artensterben oder Klimawandel. Und wir Jugendliche zeigen einen Stopp zu diesen Sachen und zeigen zu den Menschen, die Zukunftsmissbrauch betreiben, sagen wir Stopp und sagen, wir gehen für eine Welt ohne das, oder wir gehen für eine Welt mit Frieden, mit Liebe, mit Gerechtigkeit. Und das war also quasi eine Demonstration, wo wir dargestellt haben, in der Mitte sind Erwachsene, die sehr an Geld interessiert sind, und die spielen Fußball und sammeln Geldscheine, und wir sammeln schwarze Karten und räumen eigentlich die Erde auf. Das heißt, wir wollen als Jugendliche das Symbol zeigen, okay, wir räumen die ganzen Plastikkontinente auf, die hinterlassen wurden. Wir haben das nicht verursacht, aber wenn wir in einer schönen Welt leben wollen, müssen wir aufräumen.
Wie haben denn die Leute reagiert auf euch? Also gab es zum Beispiel auch den klassischen älteren Herrn, der dann sagt, habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun?
Es war sehr spannend, weil die Leute waren eher einfach interessiert und haben dann gefragt, und wir hatten echt gute Gespräche. Wir hatten auch eine Kuppel zum Diskutieren über Europa und die Zukunft von Europa und wie wir quasi mit diesen ganzen Problemen umgehen, die da uns hinterlassen wurden. Die Gespräche waren toll, es war eigentlich eher eine bereitwillige, ja, das war eher so schön, dass die Jugend was macht.
Sprechen wir mal ganz konkret darüber, was ihr tatsächlich fordert. Es gibt eine Forderung, wenn ich das richtig sehe, das ist Wahlrecht für Kinder und Jugendliche. Warum ist das für euch so ein wichtiges Thema?
Das ist vor allem deswegen ein Thema, wir haben es am letzten Europawahl gesehen, dass die ganzen zukünftigen Generationen nicht gehört wurden und dass quasi dieses Wahlergebnis der unter 18-Jährigen komplett anders war als das der über 30-Jährigen. Und deswegen ist es so wichtig, die Jugend daran zu beteiligen, denn es ist Menschenrecht. Seit den Menschenrechtskonventionen gibt es das Recht, dass jeder Mensch, der in einer Demokratie lebt, auch wählen darf. Und seit den 80er Jahren sind auch Kinder und Jugendliche Menschen, anerkannte Menschen. Vorher waren sie Objekte, ja? Und jetzt sind sie Subjekte geworden. Das heißt, die Menschenrechte gelten. Und egal, ob man das jetzt für gut heißen will oder nicht, es haben sogar die Menschen jetzt, die unter Vollbetreuung stehen, haben komplette Wahlrecht bekommen. Ja? Das heißt, es gibt keinen Grund mehr, warum man sagen darf, ein Mensch darf nicht wählen. Und deswegen sagen wir, es ist verdammt wichtig für die richtige zukünftige Generation, dass man ein Kinderwahlrecht hat.
Wenn du sagst Kinderwahlrecht, will ich einfach mal nachfragen, was interessiert, ja. Dann meinst du Kinder ab welchem Alter?
Eigentlich ab dann, wenn Kinder selber sagen, sie wollen wählen. Ich sehe da kein Alter. Wenn jetzt ein Kind mit 9 Jahren sagt, ich möchte wählen, ich möchte mich an dieser Demokratie beteiligen, ja, wer soll dem Kind es dann verwehren? Also das ist, wenn sobald das Kind sagt...
Jetzt muss ich es leider mal zuspitzen, als Vater einer 3-jährigen Tochter, also wenn meine Tochter wählen würde, dann möchte ich nicht wissen, was dabei rauskäme.
Ja,
die aber Gummibärchenfabrikanten aber ganz weit oben.
Wenn sie sagen würde, ja, ich möchte wählen, dann muss sie selber aufs Rathaus gehen, so ist die Idee, und sich selber eintragen lassen. Das heißt, da kann man so dann sagen, manche Kinder sind vielleicht mit 6 schon so bereit, aber ich habe auch schon ein Gespräch mit 6-Jährigen geführt, die gefragt haben, warum tun denn die Erwachsenen nichts gegen diese Kriege und warum gehen wir dort nicht hin und machen Frieden? Das ist ein Begriff dafür, das ist Adultismus, ja, dass man Kinder diskriminiert aufgrund ihres Alters.
Adultismus,
ein neuer Begriff. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil das kommt genau in diese ganzen Bewusstseinswerdung über die Zukunft der Jugendlichen und wie wir in unserer Gesellschaft umgehen wollen damit, dass man auch dahin guckt, dass es wirklich eine Diskriminierung gibt.
Jetzt erzählst du, schilderst gerade sozusagen eure Forderungen. Spannenderweise wird es ja im Moment konkret mit euren Forderungen. Einige aus eurem Verein, die sind nämlich nach den Europawahlen vor Gericht gegangen und die haben gegen den deutschen Staat geklagt. Warum?
Weil sie ausgeschlossen wurden. Also es gab ein Gutachten eines Professors, der gesagt hat, man darf Kinder und Jugendliche nicht mehr ausschließen aus den Wahlen. Und deswegen haben einige aus dem Verein geklagt. Und es kann sein, dass es in ein, zwei Jahren durchkommt und dass man eigentlich quasi neu darüber verhandeln muss, ab wann Kinder und ab wann Menschen überhaupt in unserer Demokratie wählen dürfen.
Ich frage noch einmal nach realistischerweise ab welchem Alter? Du hast gesagt ab 6 Jahren. Realistisch?
Weise haben die jetzt ab 17 Jahren angegeben, weil man es da einfach nachvollziehen kann. Aber theoretisch gibt es nach unten eigentlich keine Grenze. Niemand erwartet bei Erwachsenen, dass die beweisen, dass sie wahlfähig sind. Also das heißt, das ist so ein ist eher so ein Glaubenssatz, den wir gerade haben in der Gesellschaft.
Also ein Bereich, bei dem bestimmt alle sich einig sind, dass da jeder mitmachen kann oder mitmachen sollte, ist die Musik. Wir hören jetzt einen Titel, und zwar einen Titel von dir. Du bist nämlich auch Musiker, hast du ja auch schon erwähnt. Der Titel heißt Jüngstes Gericht. Geschrieben hast du den zu einer besonderen Gelegenheit. Wofür denn?
Ich habe den geschrieben Anfang dieses Jahres, weil wir gesagt haben, wir wollen zeigen, dass die Jugend an einen Bundestag angebunden ist, in einer Kunstaktion. Und deswegen haben wir das vorbereitet, dass wir gesagt haben, wir gehen in die Kuppel vom Bundestag und ketten uns dort an als politische Aktion, weil wir uns einfach wünschen, dass die Jugend, wir haben einen Rat der Ältesten im Bundestag, aber keinen Rat der Jüngsten. Deswegen sagen wir, brauchen einen Jugendrat, einen Rat, wo Jugendliche sitzen und über ihre eigene Zukunft mitentscheiden dürfen. Und habe ich dann versucht, mit diesem Track auch Jugendlichen näher zu bringen, diesen Gedanken und auch den Erwachsenen näher zu bringen und dann durch diese Aktion künstlerisch zu sagen, wir setzen ein Statement und sagen, wir wollen angebunden sein, die Jugend muss mit an den Tisch.
We are the youth of today. And the society of tomorrow. And we will bear the consequences tomorrow for what you decide today. We stand for change, and we will not wait until tomorrow that our voice is heard. That is why we rise up today. This is the uprising of the youth. We won't stop shouting until we are heard.
Nicht mehr 5 vor 12, es ist 12. Yeah. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 12. Yeah. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 12. Yeah. Es ist 12. Yeah. Es ist Zeit für eine schwarze Karte an dieses sicke System. Das macht seine Gier gerade zu unserem Problem. Doch wir sind hier und richten wie Schiedsrichter. Nicht mehr gelb, nicht mehr rot, eher stilsicher. Das, was ihr tut, ist kein mieses Foul mehr. Es gleicht der Mord, ihr seid Mörder und Gauner. Braucht euch nicht wundern, dass die Jugend jetzt aufsteht, sich aufregt, rausgeht, die Straße, der Laufsteg. FFF, you move, DSDJ ist der Shit, der an scheiß Adultisten Schellen vergibt. Zieht euch den Stock aus dem Arsch, ihr seid Vogelscheuchen, keine Vögel mehr da und wir sind Todeszeugen. Deswegen ist jetzt Zeit für das jüngste Gericht. Die Vorhersage wird wahr, wir richten mit Systemkritik. Wir retten die Welt und ketten unseren Bundestag. Die Jugend ist jetzt da und will den deutschen Jugendrat. Es ist 12, es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 12. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 12. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 12. Es ist 12, es ist Zeit für das jüngste Gericht. Ja, es ist Zeit für das jüngste Gericht. Wir sind das jüngste Gericht. Jugend auf die Barrikaden. Wir erobern das System, weil wir sonst keine Zukunft haben. Inmitten dieser riesen EDS-Wüste ist es echt schwer wach zu bleiben. Alle sind drecksmüde, alle betäuben sich. Das ist, was ihr Fortschritt nennt. Ego-Shooter, Purple Haze, unser Haus der Zukunft brennt. Weil eure Generation krass verschlafen hat, fragen wir als Generation, why habt ihr das gemacht? Wir bezahlen jetzt für all eure Fehler. Mit welchem Recht nennt ihr euch weiter unsere Lehrer? Unser System ist so krank, jetzt retten Kinder schon die Kinder. Kaum ein Adult bei Verstand, lieber Börse, Wein und Tinder. Wir entfernen das Klebeband von unseren Mündern. Wir ketten uns an, weil wir uns um die Erde kümmern. Es ist 12, es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 12. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 12. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 12. Es ist 12, es ist Zeit für das jüngste Gericht.
der Titel Jüngstes Gericht von unserem Studiogast, von Simon Marian Hoffmann. Ganz klar ein politischer Titel vom Text her, was man da alles gehört hat. Zum Beispiel auch die Forderung nach einem Jugendrat. Vom Stil her ist es aber was ganz anderes. Also wirklich rappig.
Also es ist eher Trap. Das ist so diese Mischung aus so ja, moderner Musik und Hip-Hop. Und es ist quasi gewählt, weil mir es so wichtig ist, dass auch Jugendliche, die sich normal nicht mit politischen Inhalten befassen, sich über die Musik, über die Kunst damit in Kontakt kommen. Und das habe ich gemerkt in meiner Arbeit, seit ich Projekte mache, dass ich immer wieder Jugendliche erreicht habe aus Hintergründen, wo jetzt nicht normal politisch oder gesellschaftskritisch sind oder gesellschaftsrelevant oder sich interessieren für die Gesellschaft, dass sie über die Kunst und über die Möglichkeit, selber Kunst zu machen oder selber zu hören, dass sie sich da sehr stark dafür interessieren, weil es plötzlich dann auch cool ist, sich damit zu befassen. Und das war mein Versuch und mein Wunsch, da eine Hand zu reichen an Jugendliche und zu sensibilisieren für diese Themen.
Also ich habe bei YouTube mir das Video auch mal angeschaut zu deinem Song. Sehr beeindruckend. Also auch schauspielerisch bist du da ganz schön gut unterwegs. Bei den Kommentaren liest man auch, dass es auf Demos, also Fridays for Future, auch schon gespielt wird. Wie kommt das, wie verbreitet sich denn diese Musik dann?
Vor allem, als es angefangen hat mit Fridays for Future, haben wir auch die Demokratische mit der Jugend, wir machen auch die Demos hier in Stuttgart von Fridays for Future. Und auch in Berlin war ich immer dort und habe dann quasi auch dort gespielt ab und zu. Und dann ist es dann rumgegangen in den Netzwerken und habe das Video dann geteilt und habe das ein paar Leuten geschickt und das ist quasi auch dieser Sound, es ist irgendwie dieser Wunsch nach Veränderung. Das ist mir persönlich so wichtig, dass wir als Künstler, dass die Künstler auch endlich Verantwortung tragen für das, was wir heute haben. Wir können es da nicht rausnehmen und wir brauchen nicht mehr Künstler, die über Autos rappen und Goldketten. Wir brauchen Künstler oder nur über Liebe und schnulzig, sondern wir brauchen Künstler, die die Verantwortung übernehmen und Werte transportieren. Und das habe ich immer mir gewünscht als Jugendliche, dass es solche Künstler gibt. Habe sie selten gefunden, ab und zu mal mit einem Track, der politisch war, und dann habe ich gesagt, ich möchte selber so ein Künstler sein, der seine Verantwortung übernimmt und wirklich in allen seinen Songs eine Message, wo die Message im Vordergrund steht.
Also man muss bei dir immer so die Rollen klar machen. Du bist einfach so viel. Du bist der Künstler, Musiker, Theatermacher, Filmemacher und du bist jetzt eben auch derjenige, der diesen Verein Demokratische Stimme der Jugend gegründet hat. Musik machst du erstens bei den Aktionen, also mit politischen Inhalten. Du machst Musik aber auch selber, ne, mit einer eigenen Band. Wie heißt deine Band?
Aktion Grenzgänger. Und wir haben jetzt quasi unser erstes Album veröffentlicht, gerade eben am 28. Juni. Entdeckungstour heißt es. Und da geht es quasi die ganze Werdegang von dem, was wir auch drinnen fühlen. Weil das ist mir auch so wichtig. Mir geht es nicht nur um die Veränderung außen in der Welt, sondern auch die Veränderung innen drin. Weil ich glaube nicht mehr, dass wir als Gesellschaft diesen Wandel nur durch außen, durch eine Revolution oder sowas bekommen. Ich glaube, dass wir die erste Grevolution brauchen. Die kreative Evolution und die Revolution. Also ja. Quasi die durch ja. Jeden Menschen geht. Dass wir Menschen wieder lernen zu fühlen, wieder zuzulassen, was uns eigentlich wirklich verbindet, mit dem Herzen zu sprechen und wirklich Nähe zuzulassen zu anderen Menschen. Also das ist mein Anliegen und das kann ich durch die Musik sehr gut transportieren. Und deswegen mache ich gerne diese Musik des Wandels, also so nenne ich das auch, wo wir einfach quasi von dem erzählen, wie wir diesen Weg gemacht haben, dass wir als Gruppe, als in der Band und auch in dem Verein sehr, sehr anders miteinander umgehen, sehr respektvoll, wie ohne Hierarchien, ohne ein Gegeneinander, sondern versuchen auch mit unseren Egos, mit dem, was uns triggert, Momenten oder Emotionen aus der Vergangenheit, Traumata, so umzugehen, dass das fruchtbar wird, dass wir uns bewusst werden. Das ist ein Bewusstseinswandel, der da stattfindet.
Ja, was machst du ganz konkret in der Band?
In der Band, da singe ich hauptsächlich und schreibe die Texte, genau.
Also wir haben das musikalische Fenster, über das wir gerade gesprochen haben, es gibt das politische Fenster bei dir. Was ist denn so der Hintergrund? Du bist 22 Jahre alt, wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Adelberg aufgewachsen, auf dem Schuhwald bei Schorndorf und habe dort im Dorf sehr viel Natur erlebt und durfte sehr, sehr viel mit meinem Hund nächtelang und tagelang durch die Natur streifen und das hat mir so eine Liebe zu Natur gegeben und auch irgendwie so eine Inspiration und Fantasie für meine ganzen Sachen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Geschichten zu schreiben. Die ersten waren alle von der Revolution, weil ich mich dann im 12. Jahr getroffen hat, wie wir mit der Welt umgehen und ich nicht wusste, wie können wir das denn ändern. Alles und so habe ich dann angefangen, Filme zu drehen und habe mich dann so Sachen, die mir begegnet sind, wie Mobbing oder irgendwie Suchtgefahr oder einfach Themen in der Gesellschaft, die oder wie wir mit der Digitalisierung umgehen, die ich wichtig fand.
Jetzt hast du gerade gesagt Revolution, also da meinst du Umwelt, ja, die Umweltkrise, die gefährdet.
Die Umweltkrise, aber auch wie wir quasi mit dem Geldsystem umgehen, mit anderen Ländern, wie wir andere Länder ausbeuten aufgrund unseres Reichtums, dass einfach so viel weitergemacht wird und ich eine solche Ohnmacht, einen riesen Weltschmerz gespürt habe, wo ich denke, was kann ich als kleiner Mensch tun? Und dann habe ich angefangen, okay, ich kann Menschen erreichen, ich kann Bilder senden, ich kann Geschichten erzählen, die vielleicht die Menschen zum Umdenken bewegen. Und das habe ich versucht bis heute und will ich auch weiter versuchen.
Dieser Weltschmerz ist ja einfach vom Himmel gefallen quasi, oder gab es da so eine Art Erweckungserlebnis irgendwie in deinem Umfeld?
Es gab ein Erweckungserlebnis. Mein Bruder hat mir, als ich 12 war, einige Videos gezeigt über die Welt und auch wie unser Geldsystem funktioniert, wie unsere Banken spekulieren und wie das unser Geldsystem aus dem Nichts geschöpft wird, das Geld. Und dass da einfach so viele Dinge gibt, wo niemand hinguckt. Und da habe ich mir selber ab 12 angefangen, mich zu recherchieren und hab gemerkt, dass jetzt 10 Jahre später viel mehr Probleme sind entstanden, wo niemand hinguckt. Und was dazugekommen ist, Klimawandel ist viel größer geworden, aber irgendwo war kaum was dagegen gehalten wurde. Und die Menschen haben einfach weiter gewirtschaftet, haben einfach weiter den Planeten ausgebeutet und auch andere Länder und Menschen ausgebeutet. Und das hat meinen Weltschmerz immer größer gemacht. Und deswegen bin ich so gespalten zwischen dem kreativen Output, das ich machen möchte, aber auch zwischen diesem Schmerz immer wieder dass ich mich frage, wo können wir denn hingehen? Wo gibt es Möglichkeiten, dass es anders geht? Und dann habe ich mich irgendwann mit den Lösungen beschäftigt oder mit Möglichkeiten, weil ich glaube, dass viel Hoffnung fehlt, dass viel Alternativen fehlen. Und da würde ich gerne drüber sprechen in der Welt. Ja.
Also was ich sehr beeindruckend finde bei dir, ist einerseits dieses Vielgestaltige, so nach allen Richtungen irgendwie ausgreifen, aber andererseits, auch wenn du jetzt Weltschmerz sagst, ist ja so eine positive Energie auch bei dir dahinter. Kannst du ein bisschen verorten, wo die herkommt? Also haben deine Eltern zum Beispiel das gefördert oder haben die ganz im Gegenteil gesagt, Junge, jetzt hör mal auf mit diesem ganzen Firlefanz, das ist alles viel zu viel, lern erstmal was Richtiges?
Also sie haben gesagt, sie unterstützt mich bei allem, solange die Schule läuft. Im Nachhinein finde ich, wäre das egal gewesen, glaube ich, wie es in der Schule läuft, also mir jetzt heute, weil die Schule mich eher behindert hat in dem, was ich machen wollte. Und ich habe meine ganzen Sachen, die für mich wichtig waren, außerhalb der Schule gelernt.
Und auch dabei muss man sagen, du warst auf einer Waldorfschule.
Ich war auf einer Waldorfschule.
Eigentlich relativ viel kreative Freiräume
da sind. Also bis zur 10. Klasse fand ich das auch super schön, aber dann wurde es ja wie auf der Startschule, weil es dann einfach dieser Druck kam, dass andere mir gesagt haben, was ich machen soll und was ich, wie ich werden soll. Und das ist so dieses Fremdbestimmte, was ich gemerkt habe, das passt nicht.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist heute Simon Marian Hoffmann, 22 Jahre alt. Er hat in Stuttgart den Verein Demokratische Stimme der Jugend gegründet. Du bist aufgewachsen auf dem Dorf, 40 Kilometer von Stuttgart entfernt. So aus dieser Erfahrung, wie es da ist, aufzuwachsen heraus, was ist denn für dich ganz wichtig für Jugend heute? Also was braucht Jugend heute?
Die Jugend heute braucht Freiraum und Gestaltungsfreiraum und quasi Loslassen der Erwachsenen und von Erwartungen und von Druck, von Vorstellungen. Ich wünsche mir wie so einen Raum, wo Jugendliche einfach kreieren dürfen, ausprobieren dürfen, wo sie machen dürfen. Und in dem Verein habe ich das versucht aufzubauen.
Ja, also dieser Freiraum, der kann ja auch zugemacht werden, zu betoniert werden quasi. Das ist eine gewisse Haltung der anderen Seite, der Älteren. Yeah. Da gibt es auch diesen klassischen Spruch in verschiedenen Variationen. Wer mit 20 nicht links ist, der hat kein Herz. Und wer es mit 40 immer noch ist, der hat keinen Verstand. Also da steckt natürlich viel Arroganz dahinter. Mhm. Begegnest du so einer Art von Arroganz auch?
Viele Menschen unterstützen das und sind echt super, super, super froh, dass endlich die Jugend was macht. Und dann gibt es natürlich auch Erwachsene, die sagen, es funktioniert eh nicht. Also quasi, es ist schön, ihr träumt, ihr seid naiv. Aber ich glaube, dass, also in der Wirtschaft, ja, die Wirtschaftsbosse, die visionieren sich immer ihre Erfolge. Die visionieren sich, wie sie im Porsche sitzen, die visionieren, wie sie ihre Erfolge erreichen. Und sie machen sie dann. Fast jeder Wirtschaftsboss weiß, wie er seine Ziele erreichen kann, wie er große Visionen umsetzt. Und der ist auch naiv, wenn er davon träumt, dass Millionen seiner Leute Millionen Produkte verkauft. Und ich glaube, diese Taktik von Visionieren, groß zu denken und zu sagen, hey, wir können eine solche Welt des Friedens, der Gerechtigkeit für alle Menschen auf diesem Planeten aufbauen, wir können das. Das ist eine große Vision, aber wenn viele Menschen diese Vision sich visionieren, dann können wir das auch erreichen. Das ist genau dasselbe. Und da nicht die Angst zu haben, oh, es geht eh nicht. Und diese Angstzüge, wenn wir diese ausziehen, diese Angstzüge, dann können wir es schaffen, diese Dinge zu erreichen. Und die wurden uns viel in der Schule eingesetzt, dass wir irgendwie nicht gut genug waren oder auch, ja.
Bei uns ist heute Simon Marian Hoffmann, 22 Jahre alt. Er engagiert sich von Stuttgart aus und von Berlin aus für mehr Mitbestimmung der Jugend. Außerdem ist er ein künstlerisches Multitalent. Er ist nämlich Filmemacher, Autor und Musiker. Simon, du hast vorhin schon mal erwähnt, dass ein wichtiges Anliegen bei euch der Jugendrat ist, also die Idee eines deutschen Jugendrates. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz schildern, was damit konkret gemeint ist.
Die Idee ist, der Jugend eine Stimme in der Bundespolitik zu geben und Jugendliche auszulosen, also quasi das älteste Verfahren der Demokratie zu nehmen, um allen möglichen Schichten von Jugendlichen es zu ermöglichen, da drin zu sitzen. Und die sollen über Zukunftsthemen diskutieren und Empfehlungen an die Politik abgeben. Und sie sollen eigentlich auch ein Zukunftsveto haben, zu sagen, wenn es darum geht, Kohleausstieg oder Atomenergie oder alle Themen, die quasi die Zukunft betreffen, dort auch ein Veto einzulegen und zu sagen, hey, wir wollen hier, dass hier nochmal drüber gesprochen wird und dass dann quasi ein Gremium verhandelt darüber. Und es ist Beratungsgremium gedacht für die Zukunft.
Also ein großes Thema auch. Wer wäre denn da drin? Du hast jetzt gerade gesagt, ausgelost in irgendeiner Form. Aber wer würde da ausgelost werden?
Also aus allen Jugendlichen unter 28. So wünschen wir uns, dass das da ausgelost wird. Und wir haben auch da Lobbyismus betrieben im Bundestag und sind quasi mit verschiedenen Abgeordneten in Gespräche gegangen. Und da ist eine große Offenheit dazu. Natürlich ist es sehr schwer, jetzt sowas einzuleiten, dass es wirklich umgesetzt wird. Aber die Idee ist am Vormarsch. Ich kann mir vorstellen, dass wir es in ein paar Jahren haben.
Hieß aber, die Vision ist, dass auch ein Jugendlicher, der sich gar nicht engagiert, auf einmal eingeladen werden kann, in diesem Jugendrat mitzumachen.
Exakt. Und dass man wirklich diskutiert unterschiedliche Perspektiven. Und das Spannende ist, dieses Auslosverfahren, das wurde in Irland gemacht. Da hat man so die Ehe der Homosexuellen einführen können, weil das quasi ganz andere Menschen dort diskutieren.
Also spannende Idee, auch aus der politischen Ecke bei dir. Jetzt gehen wir nochmal in die künstlerische Ecke. Wir hatten schon die Musik. Schauen wir uns nochmal die Filmsachen an. Du hast nämlich sogar eine eigene Filmfirma gegründet, und zwar Kemperli Filmproduktion. Was macht ihr da?
Da versuchen wir, Filme zu produzieren, die auch vom Wandel sprechen. Also quasi die erzählen, die aufklären, die andere Art und Weise von Kunst machen. Also ich habe versucht, alle möglichen Genres zu bedienen, alle möglichen Geschichten zu erzählen, die mir wichtig waren, zum Beispiel über die Digitalisierung, wie wir damit umgehen. Also alle möglichen Themen, die mir wichtig erschienen, dass wir als Gesellschaft darüber sprechen. Kindesmissbrauch war auch ein Thema. Und ich versuche halt quasi da die Menschen zu erreichen über die Bildsprache.
Also wieder dieses wahnsinnige Spektrum. Du hast vorhin schon gesagt, wenn ihr zusammenarbeitet, auch künstlerisch, versuchst du auch das Prinzip der Gleichberechtigung umzusetzen, also dass alle immer gleichberechtigt beteiligt sind. Geht das denn eigentlich so aus meiner eigenen Erfahrung, muss ich sagen? Am Ende hat man das Gefühl, irgendeiner muss doch den Hut aufhaben. Du hast jetzt hier im Studium natürlich auch einen Hut auf. Bist du es am Ende?
Also oft ist es bei meinen Projekten so gewesen, dass ich die am Anfang initiiert habe und die auch abgeschlossen habe. Aber ich versuche da jedem die Möglichkeit zu geben. Und wenn jemand sagt, ich habe Lust auf das und das, dann kriegt er dort die Möglichkeit, sich zu entfalten. Und mir ist es wirklich wichtig, dass das auf Augenhöhe stattfindet. Und beim Film ist es klar, klassisch gesehen, sehr eine Hierarchie da. Der Regisseur sagt, so und so läuft es. Aber ich versuche das anders zu machen. Und immer mehr, auch bei diesen Musikvideos, die ich jetzt mache, immer mehr das zu in einen Flow zu machen. Ja, was könnte hier noch sein? Hat jemand eine Idee? Oder einfach das mehr so als Angebote zu machen. So und so kann man das umsetzen, wenn du das möchtest. Also das ist weniger so und so und so läuft das. Das ist schwer. Es fällt mir selber auch schwer, weil wir das einfach so gelernt haben. Aber ich merke, da passiert ganz viel. Und dass, wenn die Gemeinschaft wirklich an einer Sache interessiert ist, dass da viel mehr entsteht, als wenn jetzt nur ich hingehe und meine Vision umsetze.
Du hast Visionen, du hast eine Menge Ideen. Du hast zum Beispiel auch die Idee, einen eigenen Studiengang einzuführen an einer Uni. Du hast vorhin schon erzählt, dass es so ein bisschen mit Lernerfahrung bei dir zu tun hat, damit, wie du gerne selbstständig lernen möchtest. Aber wie macht man das denn ganz konkret? Ich finde es wirklich verblüffend, einen eigenen Studiengang ins Leben zu rufen.
Da habe ich jetzt mit zwei Freundinnen angefangen, beim Bildungsgang danach zu überlegen, ja, wie geht's mit unserem eigenen Studiengang weiter oder mit unserem eigenen Leben. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich, alles passt nicht für uns. Wir wollen
du hast abgebrochen, Germanistikstudium.
Genau, ja. Ich habe abgebrochen und dann quasi haben wir gesagt, okay, lass uns das selber gründen. Und jetzt haben wir quasi zwei, die Fidema Wiebelitz und die Tina Witzig, die quasi das gerade sehr stark mit aufbauen. Und ich auch dabei bin, aber also ich bin momentan da nicht in der Hauptverantwortung, weil ich das zeitlich nicht schaffe. Aber wir sind quasi dran, diesen Studiengang so zu konzipieren, dass jeder, der da hinkommt, das bekommt, was er möchte. Es ist sehr stark philosophisch aufgezogen, aber auch gesellschaftsgestalterisch. Man kann seine eigenen Projekte machen. Ich kann alles, was ich tue, in diesen Studiengang mit einfließen lassen und alles, was mich interessiert, mit reinnehmen und wir lernen voneinander. Also es ist wirklich so gedacht, dass ganz, ganz neue Möglichkeiten der Bildung entstehen und dass zwischen uns einfach der Wissenstransfer stattfindet.
Gemeine Frage, aber wird der auch staatlich anerkannt sein?
Wir sind dran. Ich glaube, also wir, das erste Jahr studieren wir unakkreditiert. Und ab dem zweiten Jahr wollen wir das dann akkreditiert lassen. Und es ist wirklich krass, weil viele uns unterstützen. Auch Professoren haben wir schon, die uns unterstützen. Und die sagen, diese Idee, dass Jugendliche endlich, weil sie haben ganz viele Studenten immer gehabt, die keinen Bock hatten, von ihnen zu lernen. Und wenn Studenten hinkommen und sagen, ich will von dir lernen, zeig mir, was du möchtest, das ist eine ganz andere Dynamik.
Das ist auch eine schöne Erfahrung für den Professor, die Professoren.
Absolut.
Wir nähern uns jetzt dem Ende der Sendung. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, weil das auch so ein bisschen der Hauptfokus unserer Sendung hier ist. Die demokratische Stimme der Jugend, also dein Verein, euer Verein, was steht denn da so als Nächstes an? Was sind die nächsten Aktionen?
Die nächsten Aktionen sind so quasi die Aufstände der Jugendkampagne abzuschließen und danach wollen wir jetzt so die Pläne in die Richtung Empathie und diese Revolution als Kampagne zu machen.
Also die Revolution, die kreative Revolution, genau. Die Evolution, ja.
Genau, also das anzubieten und Möglichkeiten, sehr viel Vorträge zu machen, wo wir davon erzählen, was wir in unserer Jugendhochkultur erleben und auch die erwachsenen Menschen einzuladen, hinzugehen und mit uns in den Austausch zu kommen und auch ein bisschen das Herz sprechen zu lassen und gemeinsam so Räume aufzumachen, wo wir das erfahren können durch irgendwie große Veranstaltungen. Das ist quasi die Idee.
Wirst du dich auch nochmal anketten irgendwo?
Es gibt auch Ideen für nächste politische Aktionen, die quasi aktivistisch sind, aber das sehen wir im nächsten Jahr.
Also ich frage auch deswegen anketten, weil du ja offenbar eine große Reise geplant hast.
Ich habe auch...
da wäre das Anketten nicht produktiv.
Nicht produktiv. Ich werde jetzt erstmal nach Marokko gehen und in Afrika ein bisschen rumreisen und mir dort anschauen, was wir Europäer dort gemacht haben mit der Kolonialisierung und was wir dort für einen Scherbenhaufen hinterlassen haben. Weil ich gemerkt habe auch auf der Planung, dass dort ich fast durch keine Länder reisen kann, weil dort überall Warnungen sind und das ja eigentlich nicht so war früher. Und ich mir anschauen müsste, wo da auch ich als Europäer Verantwortung trage und wie mir diesen riesig blinde Fleck Afrika angehen können.
Also Marokko bereisen, wirst du dich auch mal ausruhen können bei all dem Engagement, das du versprühst?
Doch, also auf der Reise, ich werde es mit Backpacking machen und wir werden wildcampen, wir werden dort auch irgendwie mit den Leuten und Dörfern reden und da werde ich schon auch viel von der Kultur und viel einfach für mich sein und wieder zu mir kommen können. Aber natürlich auch immer schauen, was ist dort, wie geht es den Menschen dort?
Simon, Marian Hoffmann, dir alles Gute auf der Reise.
Dankeschön.
Danke, schön, dass du hier warst.
Vielen Dank.
Das war SWR2 Tandem und mein Name ist Patrick Bartarilo.